vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für diese zwei Texte, wo Menschen sich auf dich eingelassen haben und versucht haben, Worte zu finden für dich und für deine Größe und für das, was du für sie tust. Und ich möchte dich bitten, dass wir aus diesen beiden Texten etwas für uns heute mitnehmen können, dass du uns durch diese Texte ansprichst und etwas von dir zeigst. Danke, dass du hier bist. Amen. Vor Pfingsten hatte ich in zwei Predigten über das Thema Gebet gesprochen. Gott kennenlernen und Gott bitten. Und auch heute möchte ich nochmal über einen Aspekt des Gebets sprechen, nämlich über Anbetung. Anbetung, ein wichtiges Thema, nicht nur im Zusammenhang mit Gebet, sondern auch im Glauben und in christlicher Spiritualität insgesamt. Anbetung ist nicht weniger als eine ganze Lebenshaltung, könnte man sagen. Aber um diese Lebenshaltung zu kultivieren, ist Gebet eben ein wichtiger Schlüssel. Gott anbeten. Unter dieser Überschrift lassen sich jetzt eine ganze Reihe von Verben zusammenfassen. Verben, die auch so in der Textlesung aufgetaucht sind, zum Beispiel Gott loben, Gott preisen, Gottes Namen erheben, Gott danken. Ganz unterschiedliche Worte mit so eigenen Nuancen. Ja, Gott danken ist dabei vielleicht so die einfachste Form, Gott für X, Y zu danken. Preisen hingegen, da schwingt schon etwas mehr Enthusiasmus mit, da bin ich von etwas begeistert. Also diese Worte haben unterschiedliche Nuancen, aber sie können eben ganz gut zusammengefasst werden unter diesem einen Wort anbeten. Denn was all diese Verben beschreiben, ist, dass ich mich Gott zuwende, dass ich ihn anspreche und dabei eine seiner Eigenschaften oder Handlungen hervorhebe, herausstelle, unterstreiche, highlighte, eben besonders in den Blick nehme. Das ist das, was all diese Verben miteinander verbindet, und dafür ist eben Anbeten eine gute Überschrift. Und der zentrale Gedanke, den ich heute rüberbringen möchte, ist, dass Anbetung keine Pflicht ist. Anbetung ist keine Pflicht. Keine Pflicht, die sich einfach so aus unserer christlichen Tradition ergibt oder weil du in irgendeiner bestimmten christlichen Szene aufgewachsen bist oder weil es irgendwo auch noch steht und gemacht worden ist und deswegen müssen wir es hier halt auch noch irgendwie unterbringen. Nein, Anbetung ist im christlichen Glauben keine Pflicht, sondern Anbetung ist letztlich eine Praxis für dich. Eine Praxis für dich. Man könnte sogar sagen, geübte Anbetung ist eigentlich wie ein Geschenk für dich und für uns alle. Denn Anbetung im biblischen Sinn ist etwas Befreiendes, etwas Wertvolles. Etwas, das mir hilft, Gott im Blick zu behalten, ist eine Praxis, um Gottes Schönheit irgendwie zu erfassen, einen Sinn dafür zu bekommen, einen Sinn für Gottes Größe, für Gottes Güte und dadurch eine Praxis, die etwas dazu beitragen kann, um uns innerlich zu erfrischen, um uns innerlich zum Aufatmen zu bringen, um uns einen Horizont zu geben, den wir allein nicht hätten. Also Anbetung ist nicht etwas, was man halt auch noch tun muss oder was Gott so als fromme Handlung einfordern würde, vielleicht sogar als Bedingung, sondern Anbetung will etwas sein, was unser Leben reicher macht. Was unser Leben reicher macht. Und damit ist Anbetung eigentlich ziemlich paradox. Denn bei Anbetung geht es ja eigentlich erstmal überhaupt nicht um mich und meine Belange. Per Definition ist Anbetung erstmal der Blick weg von mir. Es geht um Gott und um seine Eigenschaften. Ja, wenn wir uns Psalm 16 anschauen, dann steht ganz klar, dann geht es da ganz klar um Gott und das, was er tut. Das steht im Vordergrund, das Du. Ja, Vers 2, du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. Vers 5, Herr, was ich brauche, du teilst es mir zu. Du hältst mein Los in deiner Hand. Und auch in den letzten beiden Versen ganz gehäuft, du wirst nicht preisgeben. Du wirst nicht zulassen. Du führst mich in deiner Nähe, aus deiner Hand. Der Blick ist ganz klar auf Gott ausgerichtet. Also das ist das Paradox. Es geht in der Anbetung eigentlich überhaupt nicht um uns, sondern um Gott. Ja, das Material der Anbetung sind staunende, bewegte Aussagen über ihn, nicht über uns. Es ist ein konsequenter Blick weg von mir. Aber aber gerade dadurch wird Anbetung heilsam für mich. Das heißt, wenn du dir die Frage stellst, warum eigentlich Gott anbeten, warum sollte ich das tun, dann ist die erste Antwort nicht, weil man es als guter Christ macht oder weil ich etwas davon habe, das wäre eine Verdrehung. Nein, der erste Grund, warum wir Gott anbeten, ist simpel gesagt, weil es Gott verdient hat. Weil es Gott verdient hat und weil es Gott provoziert. Gott ist herrlich und wunderbar. Er steht über allem und sprengt alle menschlichen und weltlichen Kategorien. Er ist sozusagen der Superlativ in Person. Und damit ist Gott natürlich furchteinflößend und unüberschaubar, irgendwie auch immer der Fremde. Aber zugleich zeigt er sich auch freundlich und herzlich. Ja, wir kommen von Ostern und von Pfingsten her und denkt an Kreuz, denkt an Auferstehung und denkt an den Heiligen Geist. Gott kommt tröstlich nahe. Da ist einfach so viel Grund zu staunen, von seiner Art berührt und bewegt zu sein. Es gibt wirklich sehr viel Grund, ihn anzubeten. Vielleicht ein banales Beispiel, aber wenn ich als Motorradfan vor einer tollen Maschine stehe, die so perfekt zurechtgemacht ist, bei der alles so stimmt, die Griffe, die einzelnen Teile, der ganze Look, dann kann ich nicht anders als zu staunen. Und so um die Maschine rumzugehen und so meine Komplimente zu machen und wow und boah und so weiter. Ja, oder wenn ich als Kunstliebhaberin in der Galerie vor einem wunderbaren Gemälde stehe, dann trifft mich das einfach und dann kommt da dieses tiefe Wow aus mir heraus. Und ich kann Minuten, vielleicht sogar Stunden vor diesem Kunstwerk stehen und es zieht mich einfach in den Bann. Oder wenn ich Musik liebe und auf dem Live-Konzert meiner Lieblingsband bin, dann kann ich nicht anders als mitzugehen, mitzusingen, mitzutanzen. Einfach, weil ich innerlich so bewegt und erfüllt bin. Und wenn ich mich danach jemand fragt, wie das Konzert war, dann werde ich wahrscheinlich um Worte ringen, um diesen eigentlich unbeschreiblichen Moment zu beschreiben. All das sind mehr oder weniger Anbetungsmomente. Und in ganz ähnlicher Weise, wenn ich als Mensch die Schönheit und die zentrale Bedeutung Gottes für mein Leben erkenne, für einen Moment ihn voll im Blick habe, auch dann kann ich nicht anders, als wenigstens ein Wow zu stammeln oder innerlich bewegt zu sein oder meine Komplimente zu machen. Also der Grund, warum wir anbeten, ist, weil Gott es einfach provoziert, weil er Anbetung verdient hat und weil es einfach die passende Reaktion auf so jemand wie ihn ist. Echte Anbetung lebt von dieser auf Gott ausgerichteten Haltung. Endlich geht es mal nicht um mich, sondern um dieses wundervolle Du. Aber worüber ich sprechen möchte, Anbetung ist dennoch keine Einbahnstraße. Sie ist nicht einfach nur Dienst für Gott, sondern gerade durch dieses Du und Du und Du und Du wird Gott uns interessanterweise zum Geschenk. Es gefällt ihm, unsere Anbetung und unser Lob für ihn zugleich in etwas Heilsames für uns umzuwandeln. Man könnte sagen, Gott ist so großzügig in seiner Art, dass er sogar die Momente, in denen es mal wirklich nur um ihn geht, dass er sogar diese Momente zurückwirken lässt und uns damit Gutes tut. Und darüber möchte ich sprechen und diese beiden Texte, die Bernd uns gelesen hat, sind persönliche Anbetungstexte. Und sie liefern uns ein paar ganz interessante Aspekte, damit wir auch in dieser Praxis der Anbetung, damit wir sie verstehen können und vielleicht auch hineinwachsen können. Und hier ist mein erster Punkt, Anbetung und Musik. Die erste wichtige Beobachtung, die wir machen können, ist diese enge Verbindung von Anbetung und Musik. Psalm 16 beginnt ein Lied Davids. Im Hebräischen wird hier eigentlich ein Wort verwendet, dessen Bedeutung nicht ganz klar ist. Ja, eine genauere Übersetzung ist vielleicht sogar eher Aufschrift. Aber die Aufnahme dieses Textes in das Psalmenbuch hat viele Übersetzer dazu veranlasst, das Wort Lied zu verwenden. Denn die Mehrzahl der Psalmen ist definitiv für Musik geschrieben. Uns fehlen zwar die Noten dazu, aber die meisten dieser Texte sind ganz offensichtlich als Lieder geschrieben. Und interessanterweise endet auch das Psalmenbuch mit einem Psalm, der dazu auffordert, Gott mit Instrumenten anzubeten. Es klingt dann so, ich lese es mal vor. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, lobt ihn mit Harfen und Zittern, lobt ihn mit Pauken, Flöten und Saitenspiel. Dann werden sogar noch mehr Instrumente genannt, wo ich aber nur die Hälfte davon kenne. Also ganz klar eine Aufforderung am Ende des Psalmbuchs, nutzt diese Texte, ja, diese 150 oder in dem Fall 149 Texte, und nutzt eure Instrumente, um Gott anzubeten. Nutzt das, um Gott anzubeten. Doch nicht nur da, auch an einigen anderen, auch neutestamentlichen Stellen, gibt es diese enge Verbindung von Anbetung und Musik. Und das bedeutet jetzt nicht, dass Anbetung immer etwas mit Musik zu tun haben muss oder nur so funktioniert. Aber wir sollten es nicht so schnell wegschieben, sondern mal wirklich wahrnehmen, wie tief diese Verbindung von Musik und Anbetung ist. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum ist das so? Gar nicht so leicht zu sagen, denn in der Bibel selbst finden wir keine eindeutige Stelle dazu. Keine eindeutige Erklärung. Aber hier ist mal eine Idee. Andrew Zuckerman, ein US-amerikanischer Fotograf und Regisseur, hat 2010 eine Dokumentation mit dem Titel Music veröffentlicht. Es gab einen Film dazu, ein Buch. Und die Doku ist deshalb interessant, weil das so zusammengeschnittene, kurze Interviews sind mit super bekannten Musikern aus allen möglichen Genres. Yoko Ono, Lenny Kravitz, Iggy Pop, Philip Glass und viele andere. Und die erste Frage, die all diesen Musikern im Interview gestellt worden ist, was ist eigentlich das Besondere an Musik? Interessanterweise haben viele erstmal kurz überlegt, waren komischerweise perplex und haben dann nach Worten gesucht. Und Kid Rock hat zum Beispiel gesagt, Soundtrack of my life. War so die erste Reaktion, Soundtrack of my life, Soundtrack meines Lebens. Und dann hat er noch nachgeschoben, entfacht Emotionen, lässt einen fühlen. Jeanette O'Connor hat gesagt, ich sehe es so, dass Musik das Einzige ist, was direkt in deine Seele geht. Alles andere, ob es Filme sind oder Kunst, muss man erst anschauen. Dann geht es durch den Intellekt und dann geht es vielleicht auch in deine Seele. Aber Musik geht direkt dorthin. Philip Glass, von allen Sprachen, die Menschen benutzen, um zu kommunizieren, ist Musik die eleganteste. Und es gab viele weitere interessante Antworten, ihr könnt es bei YouTube gerne nachschauen, die sich aber alle im Wesentlichen in dieser einen Sache ähnlich waren. Nämlich, Musik ist eine Sprache, die wie keine andere unser Herz erreicht. Unsere Emotionen, unsere Seele, eine Sprache, die irgendwie in der Verbindung mit unserem Innern steht. Und das fand ich schon mal interessant, eine Sprache, die eine Verbindung mit unserem Inneren schafft. An unserem Intellekt und manchmal auch an verschiedenen Verhärtungen vorbei. Nicht umsonst wird Musik ganz oft auch in der Therapie verwendet. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das ein Grund, warum sie seit Urzeiten mit Worten der Anbetung verbunden wird. Eben wegen dieser Verbindung mit dem Inneren. Und dann war da noch ein anderer interessanter Kommentar von Chrissy Hynde, eine alte Rockerin, die im Prinzip gesagt hat, dass Musik für sie wie ein Hinweis auf Gott ist, wie so ein kleines Winken von ihm. Zitat, es gibt keine Welt ohne Musik, weil wir Vögel haben. Du weißt, was ich meine, Musik ist in der Welt. Musik ist Gottes Reden zu uns, seine Art, uns wissen zu lassen, dass er da ist. Musik ist immer da. Du hörst sie bereits morgens, wenn du aufstehst. Ich glaube nicht, dass Musik eine Erfindung von uns ist. Und natürlich kann man das jetzt als so ein romantisches Statement von irgendeiner Musikerin abtun. Aber ich finde es interessant, dass man diesen Gedanken auch nicht nur bei ihr findet, sondern bei ganz vielen anderen. Ja, Leonard Bernstein, weltbekannt durch sein Musical West Side Story, hat in den 50ern ein Buch mit dem Titel The Joy of Music geschrieben, Freude an der Musik auf Deutsch. Und in einigen Kapiteln hält Bernstein Gespräche über Musik mit fiktiven Personen. Unter anderem über seinen Lieblingskomponisten Beethoven. Und da schreibt er dann, Beethovens 5. Sinfonie zu hören, kann einen am Schluss das Gefühl geben, dass etwas richtig ist in der Welt. Da ist etwas, das einfach stimmig ist, das treu seinem eigenen Gesetz folgt. Etwas, dem wir vertrauen können und das uns niemals enttäuschen wird. Und dann sagt das Fiktive gegenüber, aber das ist ja fast eine Definition von Gott. Und Leonard Bernstein antwortet, genau das meine ich. In anderen Worten, auch Bernstein, der von seiner intellektuellen Überzeugung keineswegs religiös war, sich als Agnostiker verstanden hat, sieht in der großen Kunst und in der Schönheit von Musik einen Hinweis auf Gott. Durch Musik entsteht eine Ahnung, dass es eine Größe geben könnte, die alles durchzieht, die treu ist und der wir vertrauen können. Ja, die Schönheit der Musik als Indiz für die Existenz Gottes. Und natürlich ist nicht jeder von uns auf die gleiche Art und Weise empfänglich für die Wirkungen von Musik. Es kommt auch sehr auf die Art und die Qualität und so das Setting an. Mich spricht jetzt die 5. Sinfonie von Beethoven vielleicht nicht ganz so stark an. Aber ich denke, wir sehen das Potenzial von Musik. Das Potenzial, dass Musik unser Inneres erreichen kann und eben ihre Schönheit ein Fingerzeig auf Gott selbst sein kann. Und vielleicht sind das Gründe, warum Anbetung und Musik so miteinander verbunden werden. Ja, die Worte von Anbetung sind ja schon wunderbare Worte, wenn man sich so auf sie einlässt. Nochmal Vers aus Psalm 16. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Das sind absolut tolle Worte. Aber dann kommt noch dieses universelle, natürliche Potenzial von Musik dazu, um das zu unterstützen und diese Worte wirklich bis hin zu unserer Seele zu führen. Für mich waren diese Statements wie so ein Augenöffner für das große Geschenk, das Gott uns mit der Praxis der Anbetung gibt. Es ist eben nicht, wir singen halt mal ein paar Lieder und vielleicht fungieren sie dann noch so als Lückenfüller zwischen den verschiedenen Elementen im Gottesdienst, so ein bisschen als Abwechslung oder Unterhaltung, damit es nicht zu langweilig wird. Nein, das natürliche Potenzial von Musik in Verbindung mit Worten der Anbetung ist was absolut Kraftvolles und Besonderes. Etwas, das uns eben zutiefst auf Gott hinweisen kann und uns in unserem Innern eine tiefste Erfahrung mit ihm geben kann. Ich habe gedacht, es ist ein bisschen wie beim Abendmahl, ja? Was ist das Besondere am Abendmahl? Ich denke viele Dinge, aber viele Christen würden sagen, das Besondere ist, ich habe diese guten Worte des Evangeliums. Ja, mir wird zugesagt, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Aber dann kommt eben noch etwas dazu, das Anfassen und das Schmecken von Brot und Wein. Es ist eine Kombination von Gottes Wort und Sinnlichem. Und im übertragenen Sinne ist es ganz ähnlich mit der Anbetung. Ich habe die Worte der guten Nachricht, die besten Worte. Ich habe sie vor mir auf dem Papier oder vielleicht auch in meinem Kopf. Aber dann in Kombination mit dieser Sprache der Musik, die mehr als den Intellekt berührt, entsteht so ein vertiefender Effekt, der die Worte Gottes tiefer in mich hineinbringen kann, als ich das je könnte, wenn ich einfach nur was lese oder aufsage. Das ist das wunderbare Potenzial der Verbindung von Musik und Anbetung. Gehen wir weiter. Anbetung als Vertrauensverstärker. Mein zweiter Gedanke. Wenn wir Vers 1 in unserem Psalm 16 genauer anschauen, dann ist auffällig, dass Psalm 16 eigentlich gar nicht mit Anbetung beginnt, sondern mit einer Bitte. Nämlich, schütze mich Gott. Schütze mich Gott. Und dieser Satz weist uns auf diese einfache Wahrheit hin, die wir alle kennen, völlig unabhängig davon, ob wir glauben oder nicht. Nämlich, dass unser Alltag, unser Leben auch anstrengend und schmerzhaft sein kann. Und dass wir eben Schutz brauchen. Leben ist etwas Wunderbares, aber gleichzeitig ist es oft auch kräftezehrend. Ja, sich im Job etablieren, Geld heranschaffen, dann alles unter einen Hut bringen, Entscheidungen treffen, wissen, was man als nächstes machen will, auch mit Krisen umgehen. Das kann herausfordern und manchmal auch überfordern. Und manchmal ist man kurz davor, unterzugehen. Es gibt einfach so viele Momente, wo wir uns nach Schutz und Kraft und Ruhe sehnen. Und genau dafür steht dieser Satz: Schütze mich Gott. Es ist eine Erinnerung dafür, dass ich Schutz brauche, um nicht völlig ausgeliefert zu sein. Dass ich eine Kraftquelle brauche, und zwar eine, die mich noch etwas mehr erfrischt als eine Woche guter Pfingsturlaub oder eine entspannte Zeit in der Wellness-Oase in Erding. Und ein wichtiger Teil der guten Nachricht der Bibel ist jetzt, dass es diese Kraftquelle gibt. Es gibt diese Quelle, wir haben sie in Gott, in Jesus Christus, im Heiligen Geist, im Dreieinen Gott. Zumindest, und das ist der Punkt, theoretisch. Theoretisch. Von ihm haben wir so viele Versprechen für unsere Zukunft, so viel Anerkennung und Wertschätzung, so viel Perspektive und auch emotionale Substanz. Und das sind da Erfahrungen, die er uns geschenkt hat, auf die wir zurückgreifen können. Oder das sind solche wunderbaren Worte wie Psalm 34, Vers 6, wo es heißt, wer auf den Herrn blickt, dessen Gesicht wird strahlen und braucht nicht zu erröten. Er wird uns nicht hängen lassen. Also die Kraftquelle ist da, die Zusagen sind da, aber ich denke, wir alle kennen das. Es ist nicht immer leicht, die Verbindung zu dieser Quelle für einen persönlich herzustellen. Das wirklich auch zu fühlen und zu erleben, was man so in der Theorie vielleicht weiß. Und der entscheidende Grund dafür ist, dass wir ein Vertrauensproblem haben. Dass wir ein Vertrauensproblem haben. Wenn es wirklich darauf ankommt, fällt es uns oft schwer, diesen alten Worten zu vertrauen. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum dann der nächste Satz unseres Psalms genau das zum Thema macht. Was ist der nächste Satz? Ich vertraue dir. Schütze mich, Gott, ich vertraue dir. Und es wird deutlich, das gehört zusammen. Wenn zur Theorieerfahrung kommen soll, dann gehört dieser Satz dazu. Ich vertraue dir. Aber genau dieses Vertrauen fällt uns oft so schwer. Und ich würde sagen, das ist die Realität eines Glaubens, der im Alltag steht. Dass uns das schwer fällt. Wir haben zwar oft viele vertrauensschaffende Aussagen über Gott, viele Informationen über Gott, aber das heißt noch lange nicht, dass es auch etwas mit unserer Seele macht. Dass es wirklich in unserem Inneren ankommt. Schauen wir mal in Vers 8, da wird diese Unterscheidung ganz interessant ausgedrückt. Es ist eine Sache zu sagen, er ist nahe. Er ist eine gute Zusage, er ist mir nahe. Aber es ist eine ganz andere Sache, auch den zweiten Teil zu sagen. Das ist mir immer bewusst. Es ist eine Sache zu sagen, er steht mir zur Seite. Aber eine ganz andere, deswegen zu sagen, ich fühle mich ganz sicher. Das ist der Wunsch, das ist das Ziel. Und wie kommt jetzt diese Theorie in mein Herz? Wie kann ich zu diesem Ich vertraue dir wirklich kommen? Genau für diesen Sprung, für diese Veränderung ist jetzt die Praxis der Anbetung gedacht. Genau dafür ist die Praxis der Anbetung ein gutes Tool und eine echte Hilfe. David jedenfalls hat Anbetung hier genauso gebraucht. Was meine ich damit? Wie gesagt, David betet hier um Schutz. Er bringt seine Not, in der er sich gerade befindet, in einer Bitte vor. Das ist ein Gebetsanliegen. Aber anstatt dieses Anliegen jetzt noch 10-mal zu wiederholen, ja, beschütze mich doch und schütze mich aber wirklich Gott. Bitte, bitte, bitte ganz doll beschütze mich. Ja, anstatt obsessiv weiter für Schutz zu bitten und daraus aus diesem Eifer des Gebets dann so die Sicherheit zu bekommen, jetzt habe ich oft gebetet, jetzt muss Gott was machen. David macht etwas anderes. David macht etwas anderes, nämlich er betet an. Er beginnt Gott zu loben und Gott zu danken, wegzuschauen von sich selbst und seinem Anliegen. Genauer gesagt, er beschäftigt sich mit all diesen guten Dingen, die er über Gott zu sagen weiß. Sie an seinem Herz vorbeizuführen und durch seinen Mund auszusprechen. Herr, was ich brauche, du teilst es mir zu. Du hältst mein Los in der Hand. Was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Was macht David hier? Zum einen ist es ein Loben und Preisen, ein Blick ganz auf Gott gerichtet. Aber zugleich ist es auch ein Arbeiten an seinem eigenen Herzen. David nimmt sich die Zeit, sich all diese guten Dinge über Gott vor Augen zu führen. Du, Herr, führst mich den Weg zum Leben. Herr, er spricht es aus. Er singt es, er verinnerlicht es, man könnte sagen, David meditiert. Und wir sollten dieses Gebet hier nicht missverstehen, als ob in diesen Anbetungsworten schon so die triumphale Sicherheit steckt. Glaube ich zumindest nicht. Sondern ich verstehe Davids Worte, wenigstens bis zur Mitte des Psalms, als ein Sprechen in Hoffnung. Als ein Sprechen in Hoffnung, als eine Art Meditation. Als ein Durchkauen dessen, was er Gutes über Gott weiß, theoretisch. Und während er es kaut, kommen quasi die Nährstoffe raus. Wird es wirksam für ihn? Fängt es an, ihn zu bewegen und schafft es Vertrauen? Das jedenfalls ist ein wichtiger Teil von Anbetung. Anbetung ist immer auch Meditation über Gottes Eigenschaften. nicht schon die hundertprozentige Sicherheit. Ja, ich muss nicht in der Anbetung alles vollmundig sagen können. Mit so tausendprozentiger Sicherheit, ich weiß es, ich habe den größten Glauben. Gar nicht. Sondern es ist ein Sprechen in Hoffnung, ein Bekennen, ein Ausrufen, ein Loben, woraus ich mir dann Substanz und Erfahrung erhoffe. Wo ich erwarte, dass Gott wirklich hineinkommt und es für mich zum Leben erweckt. Und ich finde es wirklich interessant, dass David sagt, schütze mich Gott, und dann anfängt anzubeten. Das ist mal eine ganz andere, interessante Art und Weise, mit einem Gebetsanliegen umzugehen. Schütze mich Gott und dann Anbetung. Ganz einfach, weil es Vertrauen schafft. Anbetung als eine Gebetspraxis, die unser Vertrauen in Gott fördern kann. Wie gesagt, paradoxerweise funktioniert es nur, wenn wir dabei von uns selbst wegschauen, ihn im Blick haben, seine Schönheit betrachten und seine Treue begutachten. Ich habe gedacht, eine Meditation über Gott, nicht über unsere Probleme. Endlich mal. Eine Meditation über Gottes Fülle, nicht über unsere Leere. Endlich mal. Eine Meditation über Gottes Wahrheiten, nicht über unsere eigenen unsicheren Selbstaussagen oder über die Aussagen anderer, oft auch verletzenden Aussagen anderer. Auch da endlich mal. Anbetung als Vertrauensverstärker. Aber nicht nur das, kommen wir noch zum letzten Gedanken. Anbetung als Moment der Entscheidung. Es gibt noch einen tieferen Grund, warum Anbetungsgebete unser Gottvertrauen fördern und uns mit dieser Kraft verbinden. Und das hat etwas mit diesem interessanten Vers 4 in Psalm 16 zu tun, wo von anderen Göttern die Rede ist. In unserem Innern tobt, man könnte sagen, ein ständiger Wettstreit um Anbetung. Oder etwas weniger religiös gesagt, in uns tobt ein ständiger Wettstreit darum, was für uns wirklich bedeutsam und bestimmend ist. David Foster Wallace, ein bekannter postmoderner Autor, hat das in einer sehr populär gewordenen Rede auf den Punkt gebracht. Und ich habe schon mal daraus zitiert. Eine Rede, die er 2005 vor Absolventen des Kenyon College gehalten hat und die auch auf Deutsch unter dem Titel "Das hier ist Wasser" erschienen ist. Und da sagt Wallace Folgendes. In den alltäglichen Grabenkämpfen des erwachsenen Daseins gibt es keinen Atheismus. Es gibt keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an. Aber wir können wählen, was wir anbeten. Ja, also jeder von uns hängt sich an irgendetwas, um sich sicher zu fühlen, um nicht zu erröten, Psalm 34. Jeder betet etwas an. Und dann sagt Wallace weiter, und es ist ein äußerst einleuchtender Grund, sich dabei für einen Gott oder ein höheres Wesen zu entscheiden. Denn so ziemlich alles andere, was sie anbeten, frisst sie bei lebendigem Leibe auf. Und dann bringt er einige Beispiele. Wenn sie Geld und Güter anbeten, wenn hierin für sie der wahre Sinn des Lebens liegt, dann können sie davon nie genug kriegen, nie das Gefühl haben, sie hätten genug. Das ist die Wahrheit. Wenn sie ihren Körper, die Schönheit und erotische Reize anbeten, dann werden sie sich immer hässlich fühlen. Und wenn sich Zeit und Alter bemerkbar machen, werden sie tausend Tode sterben, bevor man sie dann wirklich unter die Erde bringt. Wenn sie die Macht anbeten, werden sie sich schwach und ängstlich fühlen und immer mehr Macht über andere brauchen, um die Angst in Schach zu halten. Wenn sie ihren Intellekt anbeten und als schlau gelten wollen, werden sie sich am Ende dumm vorkommen, als Hochstapler, dem man jeden Augenblick auf die Schliche kommt. Und so weiter. Wallace ist kein Christ. Zumindest hat er sich nie in diese Richtung geäußert. Aber man braucht eigentlich nicht mehr zu sagen als das, was er hier sagt. Und jeder von uns kann für sich selbst überlegen, wie er das erlebt. Wir alle hängen uns an irgendetwas. Wir alle suchen diesen Schutz, diesen tieferen Sinn. Schauen auf etwas, um nicht zu erröten. Wallace sagt, wir können dem nicht entrinnen. Es gibt kein Nicht-Anbeten. Aber wir können wählen. Wir können wählen, was wir anbeten. Und genau das ist eben Vers 4. David schreibt, wer anderen Göttern nachläuft, wird viele Schmerzen haben. Und an der Stelle könnten wir jetzt diese Anbetungsbeispiele von Wallace anführen. Ja, die Anbetung von Geld und Güter, Körper, Style, Macht und Intellekt. Und dann sagt David, ich aber gieße diesen Göttern kein Opferblut mehr hin. Ihre Namen kommen nicht über meine Lippen. Das heißt, David wählt. David wählt, was er anbeten möchte. Ich gieße diesen Göttern kein Opferblut mehr hin. Im normalen Deutsch heißt das, ich hänge mich nicht mehr an diese innerweltlichen Dinge für echten Schutz und echte Sicherheit. Ich werde nicht mehr Opfer um Opfer um Opfer bringen für ein bisschen mehr Macht, Geld, Sex, Abenteuer, was auch immer. Sondern stattdessen Vers 5, Herr, was ich brauche, du teilst es mir zu. Du hältst mein Los in deiner Hand. Diese Verse sind eine Beschreibung, wie ein Mensch wählt, was er anbeten will, wo er in Zukunft hinschauen möchte, nämlich auf den einen Gott. Und das ist eine super heilsame Wahl, wie Wallace es sagt. Zitat, alles andere frisst sie bei lebendigem Leibe auf. Oder wie David es vor 3000 Jahren gesagt hat, wer aber anderen Göttern nachläuft, wird viele Schmerzen haben. Menschliche Dinge sind einfach zu tröge, zu leer, zu hohl, zu versklavend, um wirklich für Anbetung zu taugen. Doch das Problem bei der Sache ist, es ist überhaupt nicht leicht, diese Wahl zu treffen. Es ist überhaupt nicht leicht, diese Wahl zu treffen. Sich diesen Dynamiken bewusst zu sein. Wallace sagt an einer Stelle in seiner Rede, dass man in diese Glaubensform, in diese Anbetung von diesen Dingen nach und nach einfach so hineinschlittert. Sie werden zu Standardeinstellungen, oft ohne dass wir es merken. Und sie versprechen uns Wahrheit. Und diese Wahl für Gott ist auch deshalb nicht leicht, weil sie eben bis ins Bauchgefühl hineingeht. Sie ist nicht nur eine Sache des Verstandes oder ein frommer Satz und dann hat sich das erledigt, sondern es geht bis in die Tiefe meines Selbst. Es ist nicht leicht, diese Wahl zu treffen. Also wie soll das gehen? Und auch dafür ist jetzt interessanterweise die Praxis der Anbetung entscheidende Hilfe und entscheidendes Werkzeug. Es ist kein Zufall, dass uns dieser Haltungswechsel bei David ausgerechnet in einem Anbetungsmoment, in einem Anbetungslied begegnet. Im Moment praktizierter Anbetung. Sondern das ist der Kontext, in dem solch ein Wechsel besonders gut passieren kann. Das macht viel Sinn, denn was muss passieren, damit du und ich zum Beispiel aufhören, von Geld pralles Leben zu erwarten? Es muss uns etwas Reicheres, Kostbareres begegnen als Geld. Und zwar nicht nur im Kopf und theoretisch, sondern bis tief in unseren Bauch hinein. Was muss passieren, damit ich aufhöre, mir alles von Jugend und Abenteuer zu erwarten, den Versprechen von Schönheit und noch einem sexuellen Abenteuer? Was muss passieren, damit ich der Realität ins Auge schauen kann? Ich muss etwas Schöneres finden, etwas Erfüllenderes, etwas Sättigendes als das. Und genau dieses Finden passiert eben besonders gut in praktizierter Anbetung. Zumindest ist sie eine große Hilfe dafür, weil in der Anbetung dieses Du, Gott selbst, ins Zentrum kommt. Er ist das Kostbarste aller Dinge. Er hat all diese anderen Dinge überhaupt erst möglich gemacht. Er ist sozusagen die Essenz all dieser Dinge, denen wir oft so nachlaufen. Und wenn wir jetzt konkret anbeten, dann tragen wir eben diese Wahrheit an unser Herz heran. Diese Schönheit Gottes, wir tragen sie kontinuierlich an unser Herz heran. An unserem Herz vorbei. Wir meditieren über seine Herrlichkeit, über seine Außergewöhnlichkeit und seine überragenden Qualitäten. Und genau in diesem Moment wird die Wahl, Gott selbst anzubeten, so wie Bernd es vorhin auch in der Einführung gesagt hat, zu einer echten Option. Zu einer echten Option, weil wir seine Schönheit und Bedeutung in unserem Innern durchbuchstabieren und der Heilige Geist genau das gebraucht. Jetzt höre ich auf, das weiter zu beschreiben. Letztlich muss man es selbst praktizieren und erfahren, aber unser Psalm gibt uns eine tolle Beschreibung, was das Ergebnis von so einer persönlichen Anbetungszeit sein kann. Am Ende sagt David, in deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Ja, Freude an sich finden wir bei allen möglichen Dingen, aber ungetrübte Freude finden wir nur bei ihm. Und letzter Satz im Psalm: Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Ja, Aspekte von Glück gibt es Gott sei Dank in vielen guten Dingen des Alltags. Aber ewiges Glück nur in der Verbindung mit Gott. Fassen wir zusammen: Die persönliche Anbetungszeit, damals wie heute, ist der optimale Rahmen, um meine Entscheidung für den wirklichen Gott zu treffen. Weil ich in der Anbetung die Außergewöhnlichkeit Gottes im Blick habe. Und ich komme jetzt wirklich zum Schluss und möchte noch ganz kurz ein paar praktische Gedanken mitgeben, wie wir Wege zur persönlichen Anbetung finden können. Die erste und naheliegendste Gelegenheit ist natürlich hier im Gottesdienst. Es ist auffällig in den Psalmen, aber auch im Neuen Testament, dass Anbetung häufig in Gemeinschaft passiert. Kolosser 3, Vers 16: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Ja, Anbetung in Gemeinschaft. Genauso auch in Psalm 34, 4: Preist mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. Es ist wie mit einem Glas Wein. Allein schmeckt er auch, aber gemeinsam anstoßen und ihn in Gemeinschaft bei einem guten Essen genießen, ist nochmal was ganz anderes. Das ist ein erster Gedanke. Anbetung in Gemeinschaft. Nutz die Lieder, die hier gesungen werden, genau dafür. Empfind sie nicht nur als Lückenfüller. Aber Anbetung spielt auch im persönlichen Glaubensleben eine wichtige Rolle. Ja, die Psalmen sind oft sehr persönliche Lieder und Gebete. Und es lohnt sich, diese Gebete anzuschauen und sich davon inspirieren und führen zu lassen. Es ist eine ganz praktische Idee, zum Beispiel einen Psalm zu lesen und ihn dann so als Sprungbrett zu nutzen für ein eigenformuliertes Gebet. Eine Zeile lesen, kurz meditieren und dann eigene Worte finden. Nächste Zeile lesen, kurz darüber meditieren, eigene Worte finden. Mir hilft es sehr, mich nicht ablenken zu lassen. Man wird so quasi geführt und hat Orientierung. Oder im Internet finden sich auch Tageszeitengebete, die einem helfen, sich auf Gott zu fokussieren. Es gibt Bücher mit Gebeten. Also es gibt wirklich ganz viel tolle Unterstützung, um solche Anbetungsmomente zu schaffen. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Lieder zu singen. Lieder, die wir hier im Gottesdienst singen. Oder auch Lieder mitzusingen, die professionell aufgenommen wurden. Ja, bei Spotify, iTunes findet man alles Mögliche. Qualität ist sehr unterschiedlich, manches ist geschmacklich auch schwer zu ertragen. Aber da lässt sich wirklich einiges finden, was so dem eigenen Stil entspricht und was einem hilft, wirklich über Gott zu meditieren und es wirklich an seine Seele heranzulassen. Für jeden von uns gibt es einen anderen persönlichen Zugang, aber wir dürfen wirklich ermutigt sein, uns diesen Zugang zu suchen. Und unser Leben durch Anbetung zu bereichern. Es gibt kein Nicht-Anbeten. Die Frage ist nur, wen oder was betest du an?